Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Heute am Dienstag, einem besonderen Dienstag, dem 24.12. wünschen wir euch natürlich vorab für alle die, die Weihnachten feiern, frohe Weihnachten, besinnliche Tage, ruhige Tage für alle die, die kein Weihnachten feiern. Einfach schöne freie Tage mit hoffentlich vielen netten Menschen um euch herum, mit denen ihr das feiern könnt und vielleicht dann auch über die Feiertage bzw. dann das kommende Wochenende weiterhin Football verfolgt, Woche 17. Die letzte Woche steht ja vor der Tür und sozusagen das letzte Türchen im Adventskalender war dann Woche 16, was wir geschlossen haben. Eine Woche, Christian, und damit hallo an dich, die interessant war, die einige Überraschungen hatte, historisches, all das, was man im Grunde genommen braucht, wenn man 100 Jahre NFL so langsam aber sicher beschließen möchte mit der Regular Season, war wieder einiges dabei, was uns natürlich viel Gesprächsstoff bietet.
Ja, ich würde sogar noch hinzufügen, ein schönes Chanukka-Fest, wenn ihr Chanukka feiert oder, ach nee, mit Wintersonnenwende oder Sommersonnenwende, ich verwechsel die beiden immer, war ja auch, also je nachdem, was ihr feiert, feiert es schön, habt eine schöne Zeit, kommt gut ins neue Jahr hinein, obwohl sehen wir uns nächste Woche noch, Felix?
Ja, wir sehen uns ja nicht, aber wir hören uns vielleicht.
Virtuell. Ja, feiert schön und danach habe ich nicht mehr zugehört. Die Woche, ja, war schön, footballmäßig.
Ja, ich meinte, es waren einige historische Sachen dabei.
Ach so,
ja. Michael Thomas zum Beispiel, der den historischen Rekord von Marvin Harrison.
Cincinnati, die auch was Historisches versucht haben.
Ja, da können wir gleich noch drauf kommen, wenn wir so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen und natürlich auch nach vorne schauen, was passieren wird, was passieren könnte, eher besser gesagt, in Woche 17 mit dem Blick auf die Playoffs. Fangen wir vielleicht so ein bisschen damit an, Christian, was wir an Neuigkeiten jetzt zum Fest bekommen haben. Eine Sache, die relativ ganz aktuell ist, kurz bevor wir oder einige Stunden bevor wir jetzt hier aufnehmen, wurde es verkündet, Marshawn Lynch Beast Mode ist zurück bei den Seattle Seahawks. Die Seahawks, die ja einen großen Rückschritt gemacht haben im Playoff-Bild, sind zurückgefallen durch ihre überraschende Niederlage gegen die Arizona Cardinals. Viel größeres Problem allerdings für die Seattle Seahawks ist nicht nur Tackle Dwayne Brown, der wahrscheinlich ein paar Wochen fehlen wird, sondern Chris Carson, der Season-Ending für die Saison komplett raus ist.
Ja, kann er erstmal nicht mehr fummeln dieses Jahr. darüber hinaus das Backfield von den Seattle Seahawks, das eigentlich ziemlich dicht besetzt war mit Procise, Carson und Rashad Penny. Alle verletzt raus, alle, so wie ich das mitbekommen habe, auch für den Rest des Jahres, ne? Also Penny, glaube ich, ACL, Procise mit einem gebrochenen Arm und Carson mit einer gebrochenen Hüfte. Das ist so ein typisches Altersding eigentlich eher, ne?
Ja, wenn man dann alt ist und fällt und die Knochen nicht mehr ganz so
genau
sind, ja.
Wenn die, ist das Osteoporose?
Möglich, ja. Hört sich auf jeden Fall richtig an in dem Zusammenhang.
Hört sich medizinisch an.
Aber bei ihm ist es nicht der Fall, nein. Also
nee,
für alle, die jetzt denken.
Vermutlich.
Ja, wir wissen es nicht. Aber Chris Carson, nein.
Genau. Natürlich sehr bitter für Seattle, denn sie waren wirklich in der Pole Position, einen Super Bowl-Lauf zu starten, auch wenn es natürlich in der NFC bei weitem kein sicheres Ding gewesen wäre, aber das ist schon ein starker Rückschritt jetzt mit Marshawn Lynch. Wird natürlich, ist natürlich irgendwie, das ist eine schöne Geschichte, ne? Dass Marshawn Lynch, der ja auch für den Super Bowl-Lauf in 2013 für Seattle X enorm wichtig war. Und natürlich auch so ein Signature-Player irgendwie im Prinzip war für das Team, dass er nochmal zurückkommt, das ist natürlich schön. Gleichzeitig haben sie auch noch Torben unter Vertrag genommen, also jetzt haben sie wirklich mit DK Metcalf und mit Torben zwei wirklich sehr muskulöse Männer wieder im aktiven Kader. Aber die Frage, wie effektiv die beiden sein können, die musst du dir stellen und ja, wie sie beantwortet werden kann, werden wir sehen. Das ist durchaus noch ein bisschen fraglich, aber
ja.
Spannend ist es auf jeden Fall und irgendwie so, so ein bisschen Full Circle, ne? So.
Ja, absolut. Also für Marshawn Lynch, hast du es angesprochen, ist es insgesamt natürlich eine schöne Story. Also er hatte seinen Super Bowl Run, er hat natürlich einen Kultstatus in Seattle sowieso. Ja, sie hatten ja dieses vermaledeite Jahr, wann war das, 2010, als sie eins der belächelsten Teams waren mit einem negativen Rekord in die Playoffs und dann die Saints rausgeworfen haben und da gab es ja diesen berüchtigten Earthquake Run von Marshawn Lynch, als sie die Saints besiegt haben, damals meine ich noch mit Matt Hasselbeck, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Dann, dann im Grunde genommen, als Pete Carroll den Ball nicht Marshawn Lynch gegeben hat gegen New England und sie damit vielleicht den nächsten Super Bowl verpasst haben oder sehr wahrscheinlich, dann hat er seine Zeit in Oakland, in der er gar nicht viel gespielt hat, und ist da im Grunde genommen auch zum Fanliebling geworden, weil es sonst im Team kaum jemanden gab, den die Fans hätten wirklich lieben können. Er hat auf einmal jetzt in seiner Heimat da in Oakland auch natürlich Kultstatus und jetzt kommt er wieder zurück zu den Seattle Seahawks, die ja alles in allem immer noch eine sehr, sehr gute Chance haben, in den Playoffs weit zu kommen, auch wenn natürlich dieses wirklich, du hast es angesprochen, sehr, sehr gut besetzte Running Back Committee da zusammengebrochen ist und jetzt auf Marshawn Lynch Schultern ruht. Eine schöne Geschichte insgesamt. Es wäre natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn sie in den Super Bowl kommen und noch 20 Sekunden sind auf der Uhr und sie sind an der One-Yard-Line und dann die Frage, was passiert dann? Das wäre natürlich das Highlight der Saison 100 in der NFL.
Dann wäre es wirklich ein Kreis, der sich schließen würde, ne?
Ja, und dann würde wahrscheinlich Marshawn Lynch den Ball bekommen und danach wahrscheinlich eine eigene Talkshow in Seattle bekommen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall insgesamt eine schöne Story. Die Frage ist halt, Marshawn Lynch, wir haben das, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat über die sozialen Medien, seine YouTube-Kanäle und Produktionen da, er war komplett raus aus dem Football. Man hat jetzt auch schon in Oakland gesehen, dass er nicht mehr wirklich zu 100% daran anknüpfen konnte. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass die Karriere von ganz, ganz aktiven Running Backs, sagen wir mal so, relativ kurz ist. Jetzt war er einige Zeit raus. Es ist eine Frage, inwiefern er da wirklich helfen kann. Andere Running Backs, beispielsweise CJ Anderson, der so ein bisschen gehofft hatte, dass er vielleicht angerufen werden würde, der letzte Saison noch bei den Rams war, wurde nicht angerufen, hat daraufhin gesagt, dass er fertig ist mit Football, nicht mehr spielen wird. Ich finde es schon interessant. Ich weiß nicht, ob es gut läuft. Ich hoffe es für Seattle auf jeden Fall. Ich gönne es auch Marshawn Lynch, aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel.
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie sehr er noch in Football-Shape ist.
Ja,
das ist
deswegen
ja auch so eine Frage, die, denn es war ja für ihn überhaupt nicht abzusehen. Also er hat sich ja nicht ready gehalten, um nochmal angerufen zu werden. Ne?
Der hat Tequila-Shots verkauft, glaube ich, als er angerufen wurde.
Und ist aus einem Hammer ausgestiegen, der voll mit Skittles war, um Werbung für Datsun zu machen. ja, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch mehr oder weniger so ein halber Marketing-Gag und ein halber
Er kennt das Playbook-Gag.
Ja, vielleicht ist er auch nur gut für, keine Ahnung,
Claude Jadic.
7 Läufe pro Spiel oder so, keine Ahnung. Vielleicht hammert er sich auch so mit Dopingmitteln zu, weil er sich denkt, okay, gut, wenn ich nächste Saison gesperrt werde, kann mir das auch egal sein und kann innerhalb von 3 Wochen so viel Masse aufbauen, wie sonst irgendwie nur in einem halben Jahr oder so. Keine Ahnung, was da möglich ist, aber es ist einfach alles in allem eine schöne Story irgendwie.
Auf jeden Fall. Du hast angesprochen, Seattle, die verlieren unerwartet gegen Arizona. Sind jetzt auf dem 5. Seed wieder. Also es ist wirklich ein unglaubliches Stühlerücken da in der NFC. Viele Teams, die jetzt an diesem Wochenende Chancen auf den, ich glaube, 1., 2., 3., 5., 6. Seed hatten, je nachdem, wie die Spiele ausgegangen sind. Momentan, wie gesagt, Seattle sitzt auf Position 5. Sie haben jetzt dieses Spiel gegen die San Francisco 49ers vor der Brust. Das wird in Woche 17 stattfinden. Extrem spannend für beide Teams. Und sie sitzen jetzt momentan im Wildcard-Rennen, die Seattle Seahawks, und würden, wenn alles so bliebe, auf die Philadelphia Eagles treffen, Christian, die das einzige Team sind, das momentan den Eindruck macht, die NFC East gewinnen zu wollen. Dieses viel erwartete, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, ich weiß gar nicht, wie ich es überhaupt ausdrücken soll, dieses Spiel gegen die Dallas Cowboys. So viel stand auf Messerschneide, beziehungsweise so viel war wichtig vor dem Spiel. Und am Ende war es ein Spiel, das so ein bisschen dem Leistungsstand der NFC East auf jeden Fall gerecht wurde. Philadelphia gewinnt und sitzt jetzt in der Pole Position, um wirklich den 4. Seed da zu bekommen.
Ja, ich weiß auch nicht großartig, was du sonst noch über diese Division sagen sollst. Waren ja auf dem Weg sogar dahin, oder sie hatten noch die Möglichkeit vor 2 Wochen, glaube ich, gehabt, das schlechteste Division aller Zeiten zu werden. Das haben sie jetzt, glaube ich, abgewandt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Philadelphia ist sicherlich das Team, das die größte Upside hat, das meiste Potenzial.
Ich finde das so schwer, bei diesen Teams zu beurteilen. Also
ja, also zumindest, wohl, das ist falsch formuliert, das will ich eigentlich gar nicht sagen. Das meiste Potenzial hat wahrscheinlich Dallas, also so den besten Kader auf dem Papier und so weiter, ne? Wenn wir danach gehen. Aber da fehlt halt so das Brain dahinter in Dallas, speziell in Form vom noch Head Coach, wie heißt er?
Jason Garrett.
Jason Garrett, genau. Da fehlt mir so ein bisschen das Klatschgehen, wenn ich jetzt weiter so in Football-Lingo bleiben darf.
Hau noch mehr raus. Noch mehr.
Und das hat Philly, ne? Die haben bewiesen, selbst mit Nick Foles, der zwischen Leid und
zwischen Himmelhoch jauchzend unter Chip Kelly, bis er dann sein Fast Base of Losing installiert hat, bis
und
hin
dann
zum
Top Goblin
wieder
den Job gekostet hat, ne? Ja. Also alles möglich und dementsprechend Philly, sind durchaus in der Lage, weit zu kommen, aber es sieht auch einfach nicht danach aus in diesem Jahr.
Ja, es sieht überhaupt nicht danach aus. Und wir
allerdings kann DeSean Jackson zurückkommen, glaube ich, ne? Ich glaube in der Divisional Round, ne? Also wenn sie die erste Runde überstehen, dann kann er, glaube ich, zurückkommen, oder?
Das ist mir neu.
Ich meine schon, ja.
Okay. Du hast recht. Ich glaube auch. Aber die Frage ist ja, selbst Deshaun Watson, sage ich schon, Deshaun Jackson, dieses Team ist nicht gut dieses Jahr. Und klar, man kann natürlich die ganzen Verletzungen, die sie in der O-Line haben, in der D-Line, Malik Jackson, wenn man überlegt, die große Acquisition, die sie auch in der Offseason hatten für die Defensive Line, hat, glaube ich, ein oder zwei Spiele gemacht, wenn es hochkommt. Jackson, Elshon Jeffrey standen im Grunde fast nie gemeinsam auf dem Feld, außer in Woche 1. Und ja, dann Lane Johnson, der verletzungsbedingt rausfliegt. Das ist halt extrem schwierig. Die Defense trägt das Team der Eagles, aber die Eagles sind wirklich ein Team, das nicht überzeugt. Und auch Carson Wentz spielt sehr schlecht. Seine Fumbling-Probleme in dieser Saison sind extrem. Er hatte jetzt Glück, dass er in dem Spiel nicht auch noch gefummelt hat, sondern beziehungsweise er hat gefummelt, aber hat den Ball wieder selber gefangen. Das ist für mich mit Abstand nicht nur, was die Zahlen etc. angeht, ja, die Saison angeht, in der NFC, in dem Playoff-Picture natürlich das schlechteste Team, das Team, was für den One-and-Done gut ist. Und bei Dallas bin ich halt so, ja, klar, Jason Garrett wird die Saison nicht überleben, er hätte sie sowieso nur retten können, hätte er wahrscheinlich den Super Bowl gewonnen.
Selbst da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja.
Die Frage ist halt, klar, alle sagen immer, Dallas hat den besten Kader in der Liga. Ich weiß es nicht. Also
so weit würde ich nicht gehen.
Also
zumindest
sagen alle, oder viele sagen, Jason Garrett ist im Grunde genommen, wenn man jetzt so nach Des Bryant-Worten geht, der Verschwender von Talenten hoch 10 in der Liga, denn kein Team war über so viele Jahre so tief gut besetzt, so breit aufgestellt. Ich denke mir, jein, also so breit und gut aufgestellt war das Team auch nicht. Ja, sie haben sehr, sehr viele gute Spieler. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass das der beste Kader immer war oder der Top-3-Kader war. Denn auch in dieser Saison, wir haben Cole Beasley gehen sehen nach Buffalo, der da eine sehr, sehr gute Saison wieder spielt. Den haben sie in Dallas nicht behalten wollen. Sie haben im Grunde genommen hinter Murray Cooper, der die ganze Saison fast verletzt gespielt hat und den ich auch nicht als Top-5-Receiver in der Liga sehen würde, keine Spieler dahinter. Randall Cobb ist drüber. Ich meine, Tavon Austin, der war nach seinem ersten Jahr in St. Louis eigentlich nur noch, wenn überhaupt, ein Punt-Returner. Michael Gallup hat eine gute Saison gespielt, aber dass sie damit zeitweise die Number One Offense waren in der Liga oder vielleicht sogar immer noch sind, ich weiß gar nicht, nach gewissen Metriken.
Glaube schon.
Ist ja im Grunde genommen relativ nichtssagend. Und die Defense, ja, DeMarcus Lawrence, ein sehr, sehr guter Pass-Rusher, aber dass sie dann Spieler wie Michael Bennett reingeholt haben, der spielen musste, zeigt auch, dass sie nicht so breit aufgestellt sind wie andere Teams in ihrer Defensive Line beispielsweise. Der Linebacker-Core, Leighton Vander Esch, oder wie du ihn gerne nennst.
LVE.
LVE. Smith großartig, aber Sean Lee ist ein guter, aber auch ein bisschen drüber. Dass sie Jason Witten zurückgeholt haben aus dem ESPN Broadcasting Booth, ist, naja, war von Anfang an Quatsch. Warum hat man nicht mit Jarwin den Titans, die man hatte, versucht weiterzumachen oder sie ein bisschen mehr zu fördern? Und die Secondary, ich meine, Jeff Heath ist ein toller Safety, aber der ist bei weitem nicht so, dass du sagen kannst, da sind sie jetzt sehr, sehr gut aufgestellt im Liga-Vergleich. Sie haben neben Byron Jones der einzige, ist im Grunde genommen der einzige in der Secondary, der wirklich ein besseres Kaliber ist. Und von daher, die O-Line, jein, aber das sind, die O-Line ist gut, aber das ist für mich
bei weitem Stellen ein bisschen anders einschätzen. Was Korb angeht, ich finde schon, dass er ein ziemlich gutes Jahr gehabt hat und ich weiß nicht, ob Beasley ein ähnlich gutes Jahr gehabt hätte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Zumindest in Dallas, denn ist natürlich auch die Frage, wie er genutzt wird, ne?
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist die Defense. Es gibt halt echt Fixpunkte in der Defense, aber in der Tiefe fehlt es dann halt, beziehungsweise im zweiten Cornerback-Slot quasi. Oder halt in der Defensive Line, wie du selber auch schon sagtest. In der Offense hatten sie natürlich auch Verletzungsprobleme gehabt in der Offensive Line. Und darüber hinaus hast du aber mit Cooper und Gallup und Cobb schon einen Wide Receiving Core, das also mindestens in den Top 10 rangiert, finde ich. Ja, und dazu hast du noch mit Ezekiel Elliott einen Running Back, der gut halt ein Running Back ist, ne, aber schon verdammt weit oben auf seiner Positionsklasse. Insofern finde ich schon, dass da von dem Kader her einiges mehr möglich sein muss.
Ja, definitiv. Ne? Das würde ich auch nicht bestreiten. Ich sage aber auch, was ich meine ist, dass was jetzt immer gesagt wird, dass man die Schuld im Grunde genommen zu größten Teilen bei Jason Garrett abkippen kann. Der kann das vielleicht wegklatschen für den Moment, aber insgesamt ist es nicht so, dass es nur Jason Garrett war und der Kader eben im Grunde genommen Super Bowl ready ihm präsentiert wurde. Also das ist jetzt auch nicht so der Kader, der dich so mega aus dem Häuschen rauswirft. Entschuldigung.
Naja, es ist halt immer wieder die Frage, was ist Super Bowl ready? Ne?
Das ist eine Frage, aber
bester Kader der Liga würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sofort sagen, aber es ist halt schon einer der besten, finde ich schon, ja.
Ist es denn dann für dich, wenn man jetzt mal so die Enttäuschung aufmacht, wir werden ja in den kommenden Wochen viel über die Playoffs sprechen, über die guten Teams, die sich qualifizieren konnten, sozusagen für die Endrunde. Wenn wir jetzt mal schauen, zurück so mal so ein bisschen vor Woche 17, ist das für dich die größte Enttäuschung in dieser Saison, die Dallas Cowboys? Oder würdest du sagen, Atlanta, Cleveland rangieren da noch vorne dran?
Nee, ist definitiv größer als die beiden Teams. Ich habe mir jetzt über die anderen als gerade noch keine Gedanken gemacht. Denn ist ja auch die Frage, die größte Enttäuschung bezogen drauf von Teams, die die Playoffs verpasst haben oder größte Enttäuschung generell?
Nee, größte Enttäuschung generell, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Dallas nicht mehr in die Playoffs kommt und dann tiefen Run hat.
Ich meine, du könntest zum Beispiel auch Detroit nennen als Team mit einer sehr großen Enttäuschung, ne? Aber die sind halt ein bisschen irrelevant.
Als Headcoach auch, ne? Da kann man halt
genau, oder Jacksonville kannst du sicherlich auch in der Kategorie führen, ne? Aber die sind jetzt halt nicht so gerade knapp an Playoffs vorbei, deswegen weiß ich nicht, ob die quasi sich für deine Liste qualifizieren würden. Aber mit den drei Teams, die du genannt hattest, da würde ich Dallas auf jeden Fall als größte Enttäuschung sehen. Vor allen Dingen auch betrachtet dabei, dass halt, dass sie mit 9 Siegen in die Playoffs reingekommen wären, ne? Also dass das jetzt nicht so schwierig dann am Ende war, ne?
Ja, absolut. Also das ESPN, wir kommen gleich auch noch zum Monday Night Game. Du gestern hat ja auch nochmal die schwarze Katze zurückgebracht, die in dem Spiel der Giants gegen die Cowboys übers Feld gelaufen ist und von da an ging es total bergab für die Dallas Cowboys. Es ist schon eine Heidenenttäuschung, wenn man sich die erste Saisonhälfte anguckt, so ein bisschen. Und in welcher Situation sie waren, vor allen Dingen gemessen daran, wie die restliche NFC East drauf war, ist es eine wirklich, ja, sehr, sehr schlimme Sache. Und jetzt kann man im Grunde genommen nur hoffen, dass Jerry Jones es nicht versaut. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem bei den Dallas Cowboys.
Ich glaube, Jerry Jones ist insgesamt der alles versaut.
Ja, der versaut also alles. Aber wenn er jetzt auch noch jemanden wie, keine Ahnung, Urban Meyer oder so ein Quatsch, dann versaut er sich nicht nur die nächsten Jahre, sondern auch noch den Ruf seines Teams. Und
ich glaube, was Jerry Jones braucht, ist ein Nicht-Yes-Man, wenn du verstehst, was ich meine. Er braucht wirklich einen Headcoach, der ihm auch mal Paroli bietet.
Ein Cowboy, der sich auch mal ihm gegenüber im Saloon
hinspielt. Genau, der dann zum High Noon quasi rausgeht, um das Duell zu starten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Jerry Jones Bock hat, so eine Person einzustellen. Denn ich glaube, dem macht das alles ganz schön viel Spaß, was er da so veranstaltet. Und
ja klar, er freut sich natürlich.
Mehr Spaß, als wenn er gewinnen würde und da nicht so viel sagen.
Steht halt im Mittelpunkt. Aber speaking of Coaching, es kam jetzt gestern auch die Nachricht raus, Mike McCarthy bei den Panthers im Interview. Beide Seiten wollten das natürlich noch nicht kommentieren. Dazu anknüpfend habe ich noch gelesen, dass jetzt im Grunde um die Owner sich mal wieder darauf verständigt haben, beziehungsweise, dass sie da ein breiter Konsens herrscht unter den Teambesitzern, dass man jetzt mehr wieder zurück möchte zu mehr Erfahrung auf der Headcoaching-Position, weil man eben gesehen hat, abgesehen von LaFleur mit seinen Green Bay Packers, hatten eben die anderen jungen oder auch nicht mehr ganz so jungen, aber First-Time-Head-Coaches nicht so viel Erfolg, beispielsweise in Denver oder in Arizona oder Brian Flores in Miami, Cincinnati, sodass eben die Owner jetzt gesagt haben, okay, wir müssen wieder mehr auf Erfahrung gehen und deswegen natürlich Leute wie Mike McCarthy sofort interviewt wurden.
Das ist wieder so typisch. Also ich meine, du kannst den besten Coach in ein crappiges Team reinsetzen, der kann dann das Team auch nicht in die Playoffs führen, ne? Und die Teams, es ist halt nun mal auch so ein bisschen problematisch. Teams, die einen neuen Head Coach suchen, sind in der Regel Teams, die irgendwelche tiefen Probleme haben. Und dann zu sagen, okay, ja, jetzt haben wir so eine Runde von ganz vielen jungen Coaches eingestellt, die alle Sean McVay kannten. Es hat nicht funktioniert, weil sie jung waren. Das ist halt ein Fehlschluss meines Erachtens. Und zumindest ist es nicht die gesamte Erklärung des Problems. Denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn du erfahrene Coaches an diese Position gesetzt hast, nach Cincinnati, nach Miami, und so weiter, glaube ich nicht, dass das Ergebnis am Ende substanziell anders gewesen wäre.
Ja, es kommt drauf an. Substanziell anders, das Ergebnis im Endeffekt nicht, aber die Art und Weise wahrscheinlich, wie sie verloren hätten. Ne?
Ja gut, aber es geht hier nicht um Style-Punkte, sondern es geht hier um...
Ich meine, es ist doch viel schöner, wenn du dann so Jeff Fischer hast, der vielleicht irgendwie total erfahren ist, aber dann halt die ganze Zeit seine Challenge-Flag sucht, weil er nicht mehr weiß, wo er sie 10 Minuten vorher hingesteckt hatte.
Meinst du nicht, dass er dann die Referees zusammenrufen würde und all den Fressnapf vor die Nase setzt und sagt, warte, jetzt kannst du essen.
So ungefähr. Also ich bin gespannt. Also McCarthy bei den Carolina Panthers im Gespräch werden wir sehen. Wir wissen auf jeden Fall, Tepper hat gesagt, er ist mit diesem Mittelmaß nicht mehr zufrieden. Er möchte gewinnen.
Oder verlieren.
Oder verlieren, aber möglichst gewinnen, wenn es geht. Cam Newton, wir haben über die Thematik Personalie Cam Newton natürlich auch häufig da gesprochen. Ich hoffe sehr, dass er bleibt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, was für ein Head Coach da hinkommt, welches Mindset quasi da jetzt involviert wird. Es ist eher die Offensive-Mind-Coaches oder Head Coach, der dann im schlimmsten Fall auch noch selber das Play-Calling macht. Alles Sachen, die ich selber immer sehr kritisch sehe. Aber wir werden sehen, was da im Endeffekt passiert. Aber wir haben gerade angesprochen, LaFleur, wir haben es im Monday Night Game gesehen, die Green Bay Packers weiterhin, und deswegen haben wir so wenig über sie auch gesprochen, Christian, hier im Podcast, unterm Radar, weil überhaupt nicht überzeugend, gewinnen aber weiterhin und stehen weiterhin jetzt auf dem zweiten Seed, damit mit einer Playoff-Bye. Ja, gewinnen, wie gesagt, die NFC North gegen die Minnesota Vikings. In einem Spiel, das sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen auswärts. Früher viele Turnover durch Jones, durch Aaron Rodgers und Minnesota. Naja, vielleicht dieser Fluch des Monday Night Games, das weiß ich nicht.
Oh nein, es ist Kirk Cousins jetzt mittlerweile.
Ja.
In Monday Night Games. Das ist nicht sein Favorite Spot. Aber auch da ist wieder die Frage, wo ist die Korrelation zwischen Monday Night Game und Erfolg? Oder liegt sich einfach eher daran, dass am Monday Night in der Regel immer gegen zumindest besondere Matchups quasi laufen und dass er deswegen so schlecht in Monday Night Games ist, ne?
Ja, wirklich.
Das ist immer das, wo ich mich früher immer bei der RAN-Datenbank aufgeregt hat, wenn gesagt wurde so, ja, Borussia Dortmund tut sich schwer, an Mittwochnachmittagen zu spielen, wenn es regnet, genau, und gleichzeitig auch noch vorher irgendwie ein Feiertag war. Aber sich dann am Ende rausstellt, dass sie 3 Spiele an diesen Tagen gehabt hat und jedes Spiel war irgendwie, keine Ahnung, gegen Real Madrid, Bayern München und Inter Mailand oder so, ne? Und dann liegt es halt nicht daran, dass sie am Mittwochnachmittag gespielt haben, sondern an den Gegnern. Aber ja, das ist eine andere Frage. Wir waren jetzt bei Green Bay, glaube ich, ne?
Wir waren bei Green Bay, genau. Also im Grunde genommen die Za'Darius Smith, wenn man sich vorstellt, wenn der noch bei Baltimore wäre, könnte man Baltimore im Grunde genommen direkt einen Super Bowl-Titel rüberschieben.
Ja, aber man darf auch wieder nicht vergessen, da hätten sie anderen Cap Space ausgegeben, ja, und klar. Vielleicht, ne? Also das ist ja auch immer der Butterfly-Effekt dann, ja, quasi. Aber genau, was Minnesota angeht, einfach. Es lief halt nichts an Offense. Es ist natürlich auch schwierig, wenn Dalvin Cook nicht dabei ist, der ja doch ein integraler Teil ihrer Offense ist und auch ihrer Identität, wenn du so möchtest, was das Run-Heavy-Game angeht und die Play-Action, die daraus resultiert. Insofern.
Weißt du, wann er wiederkommen kann, Dalvin Cook?
Ich meine, dass er jetzt diese Woche schon wiederkommen kann, oder? Mhm. So ein bisschen weird.
Ne? Adam Thielen, der ja auch bei weitem nicht fit in dem Spiel zu sein schien, hat er am Ende überhaupt einen Catch gehabt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, 4 Targets oder so.
Wurde er nicht bei dem Fourth Down getargetet? Irgendwie, das war auch wie so eine ziemlich bescheidene Entscheidung von Kirk Cousins, dass er ihn in Double Coverage getargetet hat und dann deep bei einem 4-4 oder so war das, glaube ich, ne?
Ja.
Keine Ahnung. Also die Minnesota
keine Reception für Thielen. Ja. Die Offensive Line hatte auf jeden Fall überhaupt keine Antwort, vor allem nicht für Za'Darius Smith, der von der Defensive Tackle Position, von der Outside Linebacker Position oder klassischer Defensive End im Grunde nur machen konnte, was er wollte. Aber wie gesagt, Green Bay überzeugt dich jetzt halt auch nicht so und sie haben auch noch die Möglichkeit, der First Seed zu werden, aber sie überzeugen nicht so, dass du sagen würdest, oh ja, wenn es drauf ankommt, gegen meinetwegen San Francisco, gegen die Saints, würde ich momentan wahrscheinlich die Chips nicht auf Green Bay setzen.
Ich finde, das Spiel von Green Bay hängt halt extrem am Erfolg von Aaron Jones, ne? Der einfach unglaublich viele starke Spiele in diesem Jahr hatte. Aber wenn er nicht produzieren kann, dann weiß ich nicht, ob dann quasi losgelöst vom One Game Green Bay wirklich genug Erfolg verzeichnen kann, ne? Und ich weiß nicht, wenn sie dann gegen San Francisco laufen, ob sie dann auch ob sie dann über das Laufspiel so stark agieren können. Mhm. So ein bisschen, ja, es ist, ich weiß es nicht. Also Green Bay, ich meine, die fliegen ja auch bei uns nicht ohne Grund unterm Radar, denn sie sind einfach uninspirierend, finde ich, in diesem Jahr.
Ja, aber nichtsdestotrotz mit ihrem First-Year-Head-Coach, dank natürlich auch Patton, der die Defense wirklich auf ein sehr, sehr gutes Level gehoben hat, spielen sie halt ganz, ganz vorne mit und haben zumindest auch vor allen Dingen für sie ganz wichtig dann die Möglichkeit, zu Hause sehr wahrscheinlich dann auch das erste Playoff-Spiel bestreiten zu dürfen. Ganz, ganz wichtig, Lambeau Field, da hat man ja auch gestern wieder die aufgezeigte Statistik gesehen während des Monday Night Games. Zu Hause ist Aaron Rodgers um Längen besser.
Aber nicht in Playoffs, ne? War das nicht so ein komischer Outlier, dass das
zumindest
das Home
gegen Dallas,
Field
aber gegen die spielen sie nicht mehr. Ja, also keine Ahnung. Ich glaube insgesamt, es gibt viele Teams, für die ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Für ein Team wie Dallas ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, zu Hause spielen zu können. Green Bay, Entschuldigung. Und ich bin auch bei Dallas, warum sage ich immer Dallas? Bei Green Bay überhaupt nicht überzeugt, dass sie wirklich in den Playoffs weiterkommen. Vielmehr vor allen Dingen jetzt von den New Orleans Saints, auch wenn sie diesen Sprung nicht zurückgeschafft haben auf einen der ersten Plätze. Aber der Sieg gegen Tennessee, die zumindest sehr beherzt aufgespielt haben zu Beginn des Spiels, war schon beeindruckend. Michael Thomas ist logischerweise sehr beeindruckend, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Aber ja, sie wirken momentan für mich wieder wie der Favorit. Dadurch natürlich, dass die Seattle Seahawks, wir haben es angesprochen, mit Problemen verletzungsbedingt zu kämpfen haben, ganz, ganz herben Problemen. San Francisco so ein bisschen so ein Auf und Ab hat, aber naja, die Saints für mich momentan das stärkste Team sind. Würdest du es anders sehen?
Also gerade speziell bei Seattle hängt es jetzt einfach daran, ob Wilson spiellos treten kann oder nicht. Also das ist für mich so der Weg für Seattle zum Erfolg. Das hängt alles nur irgendwie an Wilson und seiner tja, Magie, weiß ich jetzt nicht. Ist vielleicht nicht so ganz, obwohl vielleicht schon ein passendes Wort. Wilson Magic. San Fran, New Orleans, Ja, doch, ich würde schon sagen, dass New Orleans als Frontrunner in die Playoffs reingeht. Hängt natürlich auch noch so ein bisschen damit zusammen, ob sie die Bye-Week sich noch ergattern können.
Und auch Homefield Advantage ist halt wichtig. Das hat man letztes Jahr gesehen gegen die Rams, auch wenn es nicht ganz geklappt hat, aber der Lautstärkepegel im Mercedes-Benz Superdome in New Orleans ist natürlich ein großer, großer Faktor für ihr Spiel.
Genau, also das Homefield Throughout glaube ich eher nicht, dass sie, können sie das denn überhaupt noch schaffen, wenn Green Bay verliert, glaube ich nur, ne?
Ja, ich glaube schon, wenn Green Bay verliert.
Ja, aber das ist halt eher unwahrscheinlich, ne?
Ja.
Also insofern, Second Seed scheint so der realistische Ceiling zu sein für die New Orleans Saints. Aber ja, das ist halt das Schöne am Playoffs. Ich meine, das werde ich wahrscheinlich noch einige Male sagen. Also seid mir nicht zu böse, wenn ich mich da häufiger wiederhole. K.O.-Spiele sind halt K.O.-Spiele und da entscheidet dann auch manchmal die Tagesform.
Die Tagesform, sehr schön.
Ja. Das Einzige, ich würde das gerne so ein 2-Euro-Stück ins Phrasenschwein schmeißen. Aber
ja, das können wir dann eigentlich, oder das Phrasenschwein wäre schon längst voll. Das hätten wir eigentlich mal zu Weihnachten spenden können.
Stimmt, ja.
Das einzige Team ist mir gerade eingefallen, das sich wahrscheinlich freuen würde, keine Homefield Advantage zu haben, sind ja die Los Angeles Chargers, die, wie durfte man lesen, Silent Count zum ersten Mal zu Hause benutzt haben im Spiel gegen Minnesota, weil so viel von den, Original-Wikingern im Stadion war, die mit ihren Gesängen auf jeden Fall sehr, sehr zerstört haben. Und das ist auf jeden Fall die vielleicht traurigste Geschichte in 2019, finde ich, dass der Status der, so nennen wir sie lieber nochmal San Diego Chargers, denn das ist wirklich irgendwie klar, letztes Jahr sahen sie sehr, sehr gut aus, waren vielleicht einfach nicht richtig präpariert für das Spiel in New England, aber hatten ein unglaubliches Jahr hinter sich, trotz vieler Probleme auch wieder zu Beginn. Und dieses Jahr ist alles so weggebrochen bei den Chargers, dann jetzt solche Stories, dass selbst Philip Rivers dann eben sagt, das ist etwas, was unerträglich eigentlich für ihn ist, auch sozusagen persönlich von der Gefühlsebene her im eigenen sozusagen Heimstadion immer als der Außenseiter, immer als das Gastteam sich zu fühlen. Ja, zudem noch diese Probleme, wir haben es angesprochen, zwischen den Chargers und den Rams beim neuen Stadion. Ach, ich finde es sehr, sehr schade für dieses so wichtige Franchise irgendwie.
Ja, das ist halt einfach ownermäßig vor den Karren gefahren worden, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was dieses Banners-Geschichte, der hat sich halt echt mit seiner Fanbase auch versaut und ach, ja, und die Chargers sind aber auch irgendwie als Franchise immer so ein bisschen on the cusp gewesen, ne? Also jedes Jahr gab es zumindest viele Menschen, die gesagt haben, okay, das könnte das Jahr der Chargers werden. haben es nie beweisen können, oft Verletzungspech, die ganzen Kicker-Fluggeschichten, ne? Also das kann man ja schon sagen, dass das nicht unbedingt mit einer Front-Office-Fehlentscheidung zu tun hat, wenn du dann halt einen Kicker hast, der gut performt, aber dann halt doch wieder den im entscheidenden Moment den Kick nicht macht und du deswegen dann Spiele verlierst. Tja, jetzt sind sie da, wo sie jetzt sind. Die Geschichte mit Rivers, verlängerst du ihn nochmal? Wahrscheinlich schon, denn er ist halt einfach ein guter Name, ne? Und für die Chargers ist es ja auch enorm wichtig, das haben wir auch beleuchtet, ein paar Tickets zu verkaufen. Und das machst du, glaube ich, besser, wenn du Rivers noch als Quarterback hast und nicht irgendwie einen First-Round-Quarterback.
Ja, sei denn jemand
fällt dir. Vor allem, wenn es nicht der First-Overall ist, ne?
Ja, aber das ist ja auch so eine Frage jetzt, ne? Das Cincinnati wird den First-Overall-Pick bekommen, hat es nicht gesichert. Gut, da ist es Quarterback relativ deutlich, auch vor allen Dingen durch den neuen Head Coach, durch die Situation mit Andy Dalton etc. pp. Aber danach die Teams, die dann kommen, brauchen im Grunde genommen keine Quarterbacks. Du hast die Giants, die Dolphins sind dann so eine Frage, die können sich überlegen, was machen wir? Und weiß ich nicht, es kann ja natürlich auch sein, dass jemand wie Tua durch die Verletzung beispielsweise, wenn er nicht sowieso zu den Dolphins fällt und sie ihr ganzes Tanking so ein bisschen umsonst gemacht haben, ob das nicht auch dann was für die Chargers wäre. Das kann natürlich dann auch nochmal so einen Spark vielleicht kreieren, wenn er ein, naja, sagen wir mal, so wie wir das von anderen jungen Quarterbacks gesehen haben, vielleicht so ein bisschen so einen Hype auslösen. Ich meine, Cleveland, die spielen total schlecht, Baker Mayfield ist ziemlich schlecht und trotzdem hat das unglaublich viel gebracht, was so dieses das neu erweckte Cleveland Browns wären Super Bowl Champion gedacht.
Ja, aber er war auch, darfst nicht vergessen, also was den Fan-Hype angeht, da ist, glaube ich, der First Overall Pick schon einiges an Hype-Punkten quasi wert.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Chargers irgendwie an 6-7 einen Quarterback draften. Ist natürlich auch viel Hoffnung in einem, für die Fanbase dann da, die dann geschaffen wird. Aber grundsätzlich wäre es für meines Erachtens auch der klügere Weg, trotzdem nochmal zu sagen, okay, Philipp, wir machen nochmal einen One-Year-Deal mit dir. Du hast doch eh keinen Bock umzuziehen, großartig, ne? Bleib doch hier, spiel noch ein Jahr weiter, sammel nochmal irgendwie, keine Ahnung, 25 Millionen, 28 Millionen, vielleicht sogar 30 Millionen ein und gut ist so, ne?
Ja.
Und dann kannst du dann den frisch gepickten Quarterback ein Jahr schön redshirten. In dem Moment hättest du sogar vielleicht eine realistische Chance, dass der Quarterback, der vor den Chargers gedraft wird, dann tatsächlich ein Jahr sitzt, denn Philipp Rivers ist kein Eli Manning und auch kein Mike Glennon und also schon ein Quarterback, der nicht unbedingt nach 4 Wochen gebencht werden muss dann.
Nee, das hoffen wir alle nicht. Wenn wir jetzt so ein bisschen schon mal den Schwung rüber gemacht haben zur AFC. In der AFC hat sich nicht ganz so viel verändert wie in der NFC jetzt am vergangenen Wochenende. Wichtig natürlich die Baltimore Ravens, die ihren First Overall Seed im Playoff Picture gesichert haben, mit dem Sieg über die Cleveland Browns. Die Browns konnten somit nicht nochmal gegen sie gewinnen, sie haben das Hinspiel gewonnen. Wurden jetzt mal wieder von Lamar Jackson so ein bisschen vorgeführt in einigen Bereichen im Spiel. Jetzt haben wir von Harbaugh gehört, dass jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Starter in der Woche 17 logischerweise geschont werden. Lamar Jackson, natürlich auch Ingram, der ja verletzt war so ein bisschen, aber eben auch.
Das könnte wirklich ein großer Knackpunkt werden.
Ja, aber die Hoffnung ist eben, dass wenn Ingram Woche 17 nicht spielt, dann haben sie die Bye in den Playoffs und dann erst wieder reinkommt, dass er genug Zeit hat, um wieder sich von seiner, Calf, ne, Verletzung.
Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich habe Calf war das, was als erstes, also Wade, was als erstes genannt wurde, aber jetzt im Nachhinein wurde von Quad ausgegangen, also vom Oberschenkel, ne?
Das könnte natürlich dann etwas diffiziler sein. Müsste man beobachten. Bin mal gespannt. Aber auf jeden Fall, die meisten Starter werden in Woche 17 für die Baltimore Ravens nicht mehr aufs Feld gehen. Ist auch nicht nötig. Das Einzige, was sich dann natürlich immer als Frage stellt, in den Playoffs, sind sie dann, wie sagt man, ready genug, wenn sie jetzt 2 Wochen aussetzen. Wir haben das ja häufiger auch mal gesehen mit dem First Overall Team, das dann wirklich 2 Wochen die Spieler nicht spielen musste und dann einfach in ihrem ersten Spiel one and done waren. Gehe ich jetzt mal nicht davon aus bei Baltimore, so wie sie die Saison über gespielt haben. Und dahinter die New England Patriots gewinnen ganz, ganz wichtige Spiele. Samstag Nacht gegen Buffalo, gewinnen damit nicht nur die NFC East, sondern machen auch einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Playoff Bye durch den zweiten Seed, den sie weiterhin halten, wenn sie jetzt eben gegen Miami gewinnen. Wir wissen aus Erfahrung, ja, dass es gegen Miami im zweiten Spiel immer interessant werden kann in der Saison, aber sollten sie das Spiel gewinnen gegen den ehemaligen Freund und Defensive Coordinator Brian Flores, sind sie der gesicherte zweite Seed und Buffalo hat im Grunde genommen eigentlich auch die Möglichkeit, die Spieler zu resten, denn sie werden
festgemauert auf dem fünften Platz. Sie können weder hoch noch runter.
Sagst du zu dem Spiel New England gegen Buffalo? Viele sagen, beste Saisonleistung der Patriots seit Woche 1, vor allen Dingen, weil es gegen gutes Team war gegen Buffalo. Siehst du es ähnlich, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also defensively war es halt nicht so stark, das muss man schon sagen dazu, aber was die Offense angeht, das ist wirklich so die erste überzeugende Leistung der Offense in gefühlt Ewigkeiten gegen einen Quality-Gegner, denn keine Punkte kamen von Turnovern bei den Patriots, also das ist ja auch was, wovon sie im Prinzip die ganze Saison über gelebt haben, dass die Defense irgendwie gute Field-Position durch Interception oder Fumble-Recoveries generiert hat oder selber Punkte erzielt hat oder das Special-Team, das selber Punkte erzielt hat oder gute Field-Position generiert hat durch Blocked Punts oder solche Geschichten. Die 24 Punkte der Patriots gingen diesmal wirklich einzig und allein auf das Konto der Offense und das ist sehr beruhigend für alle Patriots-Fans, würde ich sagen. Denn du könntest jetzt das Gefühl entwickeln, dass die Patriots sich so jetzt so ein bisschen ihre offensive Identität gefunden haben. So ein bisschen wie im letzten Jahr, als es ja auch dann die Durststrecke gegen Pittsburgh gab und dann das der Schreck in Miami so und danach ging es dann ja auch nochmal richtig weiter, ne?
Ja, das kann man natürlich in dem Moment nur hoffen. Wie gesagt, Tom Brady wahrscheinlich eins seiner besseren Spiele in der Saison. Man darf nicht vergessen, die Buffalo Defense, eine der besten in der Liga, mit Sicherheit mit der Patriots, der 49ers. Nicht nur was die Zahlen angeht, sondern auch wirklich das Spiel auf dem Feld. Dann New England hatte wirklich eigentlich nie wirklich richtig Probleme, den Drives am Leben zu halten. Sie hatten vor allen Dingen, was man sehr selten von ihnen gesehen hat in der Saison, sehr, sehr lange Drives, wirklich von der Inside 5-Yard-Linie gestartet, um dann einen Touchdown zu erzielen. Sowas hat man sehr, sehr selten gesehen bei ihnen diese Saison gegen so einen starken Gegner. Und vor allen Dingen das Jahr dann auch noch zeitweise ohne Julian Edelman, der, ich glaube, an jedem Körperteil mittlerweile verletzt ist.
Aber an dem Körperteil, an dem er untersucht wurde, als er eine Zeit lang nicht da war, war er definitiv nicht verletzt.
Ja, das war, er wurde für eine Gehirnerschütterung, glaube ich, durch das Leak-Protokoll so ein bisschen rausgeholt aus dem Feld, hat dann nachher selber zugegeben, dass er bei diesem, wo Offensive Pass Interference gecallt wurde, im Grunde genommen nur so ein bisschen Theater gespielt hat und länger liegen geblieben ist.
Ja, es war ziemlich weird. Also ich weiß auch nicht, warum er dann quasi noch in die Katakomben runtergeführt wurde, denn also der lag halt so wirklich so auf dem Boden, dass man denken konnte, so das sieht bitter aus, weil er wirklich so völlig regungslos zusammengesackt ist, mehr oder weniger. Aber sobald er dann die Flagge wirklich ins Gesicht geschmissen bekommen hat, ist er aufgesprungen, als wenn nichts gewesen wäre. Er hat halt versucht, die Pass Interference quasi zu verkaufen und hat es halt nicht hinbekommen. Und so eine lustige Nebenanekdote, würde ich mal sagen.
Genau. Ansonsten bei New England, wie gesagt, der zweite Seed ist jetzt in greifbarer Nähe mit dem Sieg über Miami. Sollten sie es nicht schaffen, sitzt Kansas City natürlich hinten dran, die mehr und mehr besser und besser in Fahrt kommen, nicht nur unbedingt, und das ist das Lustige im Grunde genommen in dieser Saison, dass es bei all den guten Teams der Fall ist, getragen auch von der Defense, und das hätte man eigentlich kaum gedacht bei Kansas City, dass sie wirklich mit der Defense gut spielen könnten, die zu Beginn des Jahres und auch im letzten Jahr sehr, sehr schlecht war und gegen den Lauf extrem schlecht war. Da haben sie extrem viel umstellen können, haben sich sehr viel verbessert, aber auch gegen den Pass sind sie deutlich besser geworden. Jetzt haben sie noch Terrell Suggs, der zumindest auch wirklich gespielt hat. 3 Punkte nur, gut, es war jetzt nicht, wir wissen alle, Chicago in diesem Jahr, aber sie scheinen auf jeden Fall in der Lage zu sein, auch sich so ein bisschen mehr verlassen zu können auf die Defense, was natürlich extrem wichtig ist, wenn es dann in die Playoff-Spiele geht, voraussichtlich dann eben auch on the road.
Ja, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, die Defense der Kansas City wirklich als Lichtstück zu bezeichnen, sag ich mal. Also da bin ich dann doch noch ein bisschen skeptisch und würde noch ein bisschen abwarten. Aber ja, gut, ich meine, sie haben einen Passwash, der durchaus quasi so die Kernkompetenz der Defense war. So, würdest du da mitgehen quasi? Ja. Aber entwickeln auch so ein bisschen andere Skills in der Defense, die möglicherweise gegen gute Teams dann auch natürlich den Unterschied bringen können. Aber schlussendlich würde ich nach wie vor sagen, der Erfolg von Kansas City geht über die Offense und lass mich dann eines Besseren belehren, wenn es dann sich als anders bewahrheitet.
Das mit Sicherheit. Ich denke mir halt einfach nur, sie sind jetzt in der Lage, auch mal einen Stop zu kreieren. Also die sind jetzt nicht mehr nur dieses Team, das im Grunde genommen schon vor dem Spiel, sie treten gegen eine gute Offense an und man weiß im Grunde genommen, wird es ein Shootout, weil Kansas City Defense es nicht schaffen wird, den Gegner zu stoppen. Und man hat mehr und mehr das Gefühl, dass sie in der Lage dazu sind, weil Spagnuolo wirklich da einen relativ guten Job gemacht hat, vor allen Dingen mit den Cornerbacks und Safeties, die er in seinem Team hat, da wirklich was herzustellen. Und sie sind natürlich auch extrem opportunistisch, extrem aggressiv, dadurch, dass, wie du sagst, eben ihre Stärke der Pass-Rush ist, trotz der Abgänge, die sie verzeichnen mussten, sind sie wirklich in der Lage, sehr, sehr viel Druck auszuüben. Sie blitzen sehr viel und haben damit eben sehr, sehr viel Erfolg. Jetzt kann man nur hoffen, sie werden, würde es jetzt so bleiben, das Ganze gegen Tennessee antreten. Wir wissen jetzt, dass Tennessee sie besiegt hat, natürlich dank auch Derrick Henry, der jetzt nicht spielen konnte im letzten Spiel gegen New Orleans. Aber das wäre natürlich ein extrem interessantes Playoff-Spiel. in Wildcard Weekend die Titans, die schon mal gegen die, und ich glaube auch, oder war das in Tennessee das Spiel? Das weiß ich gar nicht mehr. Oder was in
lass mich mal kurz sagen. Ja, war in Tennessee.
Genau. Dann würden sie jetzt in Kansas City spielen, aber wäre natürlich ein Traumspiel, so ein bisschen, ne?
Könnte ein wilder Ritt werden, ne? Also Ryan Tannehill ist für vieles gut, aber auch für viele Sacks gut, und dafür ist Kansas City auch gut, und ja, es ist, weiß ich nicht, das wäre auf jeden Fall, wäre da eine Überraschung möglich. Ob ich mich da im Vorfeld drauf wetten würde, weiß ich nicht, aber es ist interessant auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Aber Tennessee muss auch erstmal in die Playoffs reinkommen, denn was den 6. Playoff-Seed angeht, ist in der AFC auch so einiges los. Ne? Selbst Oakland hat noch eine Chance, reinzukommen, was selbst wohl offensichtlich einige Front-Office-Mitarbeiter in Oakland doch sehr stark überrascht hat. Also die dachten schon, sie wären disqualifiziert. Aber sie haben noch eine Chance reinzukommen, die gar nicht mal so unrealistisch ist.
Findest
sie
du?
Müssten. Es ist auf jeden Fall vorstellbar, würde ich
sagen. Die Raiders müssen in Woche 17 gewinnen, um reinzukommen gegen die Broncos. Und sie müssten darauf hoffen, dass die Ravens, Texans und Colts gewinnen.
Genau.
Ja.
Also es ist gut, es ist nicht wahrscheinlich, das würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht abstrus.
Ja, abstrus.
Denn selbst die Ravens mit einem B-Team, würde ich jetzt mal sagen, gegen Pittsburgh, finde ich jetzt nicht, dass es super unwahrscheinlich ist, denn Pittsburgh ist, ja, ne, irgendwie so ja, auch völlig uninspirierend so, ne?
Leider, ja. Devin Hodges darf starten, dann wird er gebencht, dann kommt Mason Rudolph jetzt auf IR.
Genau.
Sehr, sehr interessant.
Also, ne? Und dann, was hatten wir noch? Die Texans müssten
gewinnen.
Nee, verlieren.
Nee, die Texans müssten gewinnen, weil wenn Tennessee gewinnt gegen Houston, ist Tennessee drin.
Genau. Also ja, es ist alles nicht super unwahrscheinlich, finde ich.
Also laut FPI, ESPN Football Power Index, haben die Tennessee Titans eine 56,9%ige Chance, im Gegensatz dazu die Oakland Raiders eine 13,2%ige Chance, in die Playoffs zu kommen. Wir werden sehen. Es wäre natürlich sehr
besser
spaßig.
13% als 0, ne?
Ja, besser. Ich glaube, Gruden wird sagen, how about that data? Und wird wahrscheinlich sein Team anfeuern. Wird überall in Oakland 13,2% hinschreiben lassen. Und dann werden sie es vielleicht doch noch schaffen, wer weiß. Wäre natürlich eine lustige Story irgendwie, die Oakland Raiders mit dem Ganzen, was wir gefühlt vor ein paar Wochen noch bei Hard Knocks sehen durften. Jetzt ist die Saison fast schon wieder vorum und sie könnten vielleicht noch in die Playoffs hüpfen.
Ach Gott, hoffentlich gewinnt Gruden da nicht Coach of the Year.
Warum nicht?
Das tut er. Nee, das tut er
nicht. Wir würden da nicht, aber wäre jetzt auch nicht so tragisch, oder?
Ach, ich find den nervig.
Gruden, ja gut, ist jetzt nicht der allerangenehmste Zeitgenosse, aber es wäre auch, ich meine, diese Awards sind ja auch so interessant wie sonst nichts anderes. Die Pro Bowl Votes gingen ja ein. Das ist für viele Spieler natürlich wichtig, weil Incentives dran geknüpft sind. Da gab es natürlich dann auch wieder heillose Diskussionen darüber, ob das im Grunde genommen, dadurch, dass es so ein Fanvote ist, im Grunde genommen nur um Namen geht und nicht um tatsächliche Leistung. Ich glaube, in vielen Bereichen kann man das deutlich unterschreiben, dass Spieler.
Jetzt ja bei Special Teams, ne?
Ja, aber auch bei anderen Sachen. Also beispielsweise, ich glaube, Jones, der Running Back von den Green Bay Packers, ist nicht drin, der, ich glaube, die, weiß nicht, jetzt 16 Touchdowns hat. Also teilweise geht es da im Grunde genommen nach Namen oder Spieler, ich glaube, jemand wie Von Miller zum Beispiel, ne? Das ist ein Spieler, der auf seiner Position extrem bekannt ist, der hat einen Namen, der hat viele Commercials. Und
J.J. Watt dieses Jahr drin.
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Solche Spieler werden halt eingewählt und andere Spieler, die großartiges Jahr beispielsweise haben, kommen nicht rein, weil im Grunde genommen niemand sie kennt oder weil ihr Name einfach nicht so bekannt ist. Und da kann man natürlich dann schon sagen, es ist immer schwierig, wenn dadurch natürlich dann auch noch sozusagen Gehaltssprünge mitgemacht werden können oder eben auch nicht. Es ist natürlich doppelt bitter für Spieler, die eigentlich reingewählt werden müssten, ginge man streng nach der Leistung, aber eben einfach nicht den Namen haben.
Oh my God, who the hell cares?
Das ist so meine Einstellung zum Pro Bowl. Also All-Pro ist wichtig, finde ich gut, ist in der Regel auch einfach sehr objektiv, aber ich finde, das Pro Bowl ist, ja, es ist einfach
nicht so wichtig. Christian, was aber natürlich sehr, sehr wichtig ist richtig wichtig und auch schlimm ist. Und da möchte ich ein kleines Spiel anschließen heute in unserer lockeren...
Bist du auf Booger hinaus?
Nee, in unserer lockeren Christmas-Edition heute. Denn was wir jetzt ja noch sehen dürfen in dem hoffentlich bald geänderten College-Football-Sport, den ich von Tag zu Tag mehr hasse, sind ja jetzt die ganzen Bowl-Games, die jetzt loslegen. Und wir haben das in
Dignity
den
Health? Ah nee, das war das Stadion.
Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder so gemacht, dass, was noch, es ist lustig, obwohl es so schlimm ist, also die ganzen, das ganze College-System etc., wir haben häufig drüber gesprochen, ich bin absolut kein Fan davon, ich finde es schrecklich. Was aber extrem lustig ist, sind die Namen dieser Bowl-Games, die nämlich privat gesponsert werden können. Das heißt, derjenige oder die Firma dann in dem Moment, die am meisten Kohle auf den Tisch legt, darf das Bowl-Game sponsern. Ein perfektes Aushängeschild, ein perfektes Beispiel dafür, wie College-Sport funktioniert. Gebt uns genug Kohle, die wir behalten, Trainer untereinander, Nick Saban, der irgendwelche Interims einstellt, die irgendwelche Advisor sind für 10 Millionen im Jahr. Und die Spieler bekommen gar nichts. Aber auf jeden Fall, diese Firmen können im Grunde genommen ja einfach Geld auf den Tisch legen und dann hast du dein eigenes Bowl-Game. Ich fände es mal lustig, wenn da irgendwie so Fundraiser um die Ecke kommen würden und irgendwie genug Geld sammeln, um dann lustigen Namen zu machen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen rausgesucht, Christian. Ein paar Namen und habe sie nur ganz leicht abgeändert. Und ich nenne dir, ich sage jetzt nicht einfach, ist das ein Bowl-Game oder nicht, sondern ich nenne dir beide Namen und du sagst mir, welches das Original-Bowl-Game ist. Wir können ja mal so ein paar rausnehmen und bevor wir hier ein Spielchen machen im NFL Tuesday, müssen wir natürlich unsere Spielmusik auch so ein bisschen einführen.
Damit wir, das ist immer so schön asynchron, ne? Deswegen summe ich was da nicht mit.
Damit wir hier so ein bisschen in die Stimmung kommen zu unserem Bowl-Game-Spiel. Christian, das erste ist, entweder ist das der Makers Wanted Bahamas Bowl oder der Farmers Only Bahamas Bowl.
Makers oder Markers?
Makers.
Dann würde ich sagen Farmers, denn ich hätte jetzt bei Makers hätte ich an Makers Mark gedacht, obwohl das geht ja auch. Dann sage ich Makers.
Du hast recht, der Makers Wanted Bahamas Bowl. Ist
das der Whisky?
Bowl Game, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Ich habe nur bei einer Sache nachgeguckt, da kommen wir gleich noch zu. Buffalo gegen Charlotte treten da an. Wir haben den Iced Café Frisco Bowl oder heißt er der Tropical Smoothie Frisco Bowl?
Tropical Smoothie, denn Iced, das hört sich mehr nach einem Markennamen an.
Das ist recht. Auch das ist richtig. Da treten Kent State gegen Utah State an. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten, Christian.
Also warte mal, Kent State gegen Utah, das wäre dann Julian Edelman gegen die Mormonen, oder?
So ungefähr. San Diego County Credit Union Holiday Bowl. Ich wiederhole es nochmal,
ist
sehr lang.
Ja, nee, ist richtig. Das ist, weiß ich auch jetzt schon, das ist der Bowl.
Ja?
Ja, es hört sich ziemlich genau nach so einer Union Credit
San Diego, du hast nur den anderen Namen noch nicht gehört.
Brauche ich nicht.
San Diego Insurance Union Bowl.
Nee, das ist lame. Das andere, das hättest du dir auch nicht ausgedacht. So kompliziert.
Okay, das stimmt.
Ja.
Du bist richtig. Sollen wir noch ein, zwei machen?
Ja, gerne. Ich gewinne eh alles.
Ach so, okay. Dann ist es der Famous Georgia Pumpkin Bowl oder der Famous Idaho Potato Bowl?
Idaho Potato oder Georgia Pumpkin?
Ja.
Ich tendiere zu Potato, denn Pumpkin... Nee, ich sag Potato.
Richtig.
Oder Potato.
Ohio gegen Nevada. Und dann haben wir noch einen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist der Military Bowl presented by Northrop Grumman oder Military Heckler und Koch Bowl?
Ich stolper über das Heckler und Koch, das ist auch ein deutsches Unternehmen, ne? Aber vielleicht hast du es deswegen ausgewählt, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Oder vielleicht ist Heckler und Koch gar kein deutsches Unternehmen. Doch, es ist ein deutsches Unternehmen, ne? Nee, ich nehme das erste. Ich glaube, du hast mir eine Falle gestellt.
Gut, du bist perfekt, du hast alle erraten. Aber das Krasse dabei ist, dieser Military Bowl presented by Northrop Grumman. Northrop Grumman ist eine extrem undurchsichtige Private Firma, die sowohl sowas wie wie heißen die nochmal, Söldner anbietet für, also für das Verteidigungsministerium, als auch so eine Art Rüstungsunternehmen beziehungsweise Forschungsunternehmen für Rüstungen ist.
Ja, ist so ganz praktisch. Also diese Söldner sind ganz gut, dann kannst du Kriege führen, ohne dass, dass die Bevölkerung sagt, oh, es sterben zu viele Soldaten von uns. Das ist ganz praktisch, denn dann sterben ja nur Söldner und die haben sich das ja frei ausgesucht, so, ne? Das ist der eine Vorteil davon. Und wenn du gleichzeitig die Waffen auch noch produzieren kannst für deine Söldner, dann hast du direkt die perfekte Wertschöpfungskette abgegriffen. Also gutes Geschäftsmodell.
Ja, aber es ist schon extrem hart. Also
ja, ich hoffe, mein zynischer Unterton kommt da durch.
Also so viel zum Thema, lass die Politik aus dem Sport, das hat nichts damit miteinander zu tun. Christian, UCF gegen Marshall treten entweder an im Bad Boy Mowers Gasparilla Bowl oder im Tough Boy Mowers Gasparilla Bowl. Bad Boy oder Tough Boy?
Ich glaube, ich würde zu Tough Boy tendieren, denn zum einen hört es sich nicht so flutschig an, also es geht nicht so gut runter, beziehungsweise es lässt sich nicht so gut sprechen. Und es gibt ja so Tough Mudding, weißt du, vielleicht hat das damit was zu tun, dass die dann dieser Tough Mudder Lauf quasi das sponsort.
Also sagst du Tough Boy?
Genau. Scheiße, ist falsch.
Dann habe ich dich zumindest einmal erwischt. Nein, es ist der Bad Boy Mowers Gasparilla Bowl.
Na gut, Bad Boy ist auch eine Alliteration, ne? Dann sind wir wieder bei Bauer sucht Frau.
So viel dazu. Also es ist herrlich, wenn man das einfach mal googelt, die Bowl Games 2019. Wie gesagt, mein Favorite ist ja absolut der San Diego Credit Insurance bla bla Bowl. Heftig.
Ja, ist gut. Also vielleicht können wir dann ja auch irgendwann mal den German Football Analyst Bowl machen oder so.
Ja, vielleicht sollten wir so eine Crowdfunding-Page gründen und dann sagen, hier bitte, gebt uns alle Geld, damit wir demnächst unser eigenes Bowl-Game haben.
Könnten wir auch sowas machen wie Trump is a Jackass Bowl oder so?
Ja, und dann all das Geld.
Das wird wahrscheinlich wieder nicht gehen, ne? Dann hast du wieder Politik raushalten.
Ja, genau. Militär ist okay, also Söldner ist irgendwie okay, aber irgendwie was anderes nicht. Aber das ganze Geld geben wir dann den Spielern, die das annehmen und dann gesperrt werden und nie mehr spielen dürfen.
Ja, die dürfen auch erst einen Agent haben, nachdem sie ihr letztes Bowl-Game gemacht haben, ne? Sonst verlieren sie ihre Eligibility und so. Das ist strikte Regeln. Das geht um ganz viel Integrität dabei.
Absolut. Christian, du hast noch einen weiteren Leak gefunden, was die kommende CBA-Verhandlung bzw. der kommende CBA generell angeht.
Ja, es ist jetzt letzte Woche rausgekommen, dass die Owner den Spielern einen größeren Teil vom Kuchen der Gesamteinnahmen abgegeben haben. Und zwar, ich glaube, irgendwas von 48% habe ich gelesen, dass es das Angebot war.
Man muss dazu sagen, vorher war es bei
45 bis 47, ja, war die Range. Also es ist um 1%, was natürlich am Ende auch viel ist, denn 1% von, keine Ahnung, 19 Milliarden sind 190 Millionen, ist das richtig?
Ja, aber das musst du ja auch noch mal teilen. Es ist jetzt nicht so, dass das auf
das wäre schon
Reese und Malcolm Jenkins verteilt wird nur.
Nee, das geht dann an mich, der 1%. Ja. Nein, da ist recht klar, das wird natürlich auch nochmal alles aufgebrochen. Aber schon interessant, denn das ist eigentlich immer so die letzte Bastion, was zumindest immer so gesagt wird, dass die Owner am wenigsten bereit sind, mehr von ihrem Kuchen quasi abzugeben. Ja. Ergibt aber schon Sinn, wenn sie dann wirklich diesen Schedule, also mehr Spiele pro Saison abhalten wollen, dann müssen sie natürlich auch was adäquat Großes auch dafür abgeben. Deutet halt vieles darauf hin, dass wir in diese Richtung gehen, zumindest dass die NFL und die Besitzer dafür kämpfen. Haben wir auch schon viel drüber geredet, ob wir es gut finden oder nicht und in welcher Form, und das hat halt alles Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich sind natürlich mehr Spiele gut, weil du dann halt mehr Spiele verkaufen kannst an die TV-Unternehmen. Ne?
Ja. Und du hattest noch etwas Historisches, was du uns mitgeben wolltest. Historisch war, ich hatte es angestreut, ja.
James oder?
Ja, du hast gesagt, James und Cincinnati hat etwas Historisches nicht geschafft.
Ja, gut, ich meine, Cincinnati war jetzt, das ist eigentlich mehr so eine schöne Randnotiz gewesen, ne? Wenn sie waren 23 Punkte lagen sie zurück, 6 Minuten vor Schluss, und haben es dann noch geteilt gegen Miami, war das doch, oder? Vertue ich mich denn?
Ja, sie haben gegen Miami gespielt.
Onside-Kick noch recovered und dann in der Overtime aber dann doch noch verloren. Oder unentschieden? Oh Gott, mein Gott, ich bin hier schlecht vorbereitet, Felix.
Nee, sie haben verloren.
Ja, gut, gut. Okay, dann habe ich es doch noch richtig in Erinnerung. Wäre natürlich lustig gewesen, wenn dann so in so einem Toilet Bowl quasi dann noch sowas Spektakuläres am Ende passiert und dann noch das Comeback passiert wäre. Aber so konnte sich Cincy wenigstens den First Overall Pick sichern. Und das andere, Jameis Winston kann es noch schaffen, sowohl 30 Touchdowns als auch 30 Interceptions in einer Saison geworfen zu haben. Das ist, glaube ich, vorher auch noch nie passiert. Im Moment hatte 31 Touchdowns zu 28 Interceptions. Da ist noch vieles drin und es ist auch
sehr wahrscheinlich. Also ja. Dafür, ich meine, ich glaube, dafür braucht er nur 7 Pass-Attempts, oder?
Er hat eine Interception-Quote von 7,4. Heißt, um 2 zu erreichen, müsste er rein statistisch 30 Passversuche unternehmen. Was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, ne?
Nee. Also. Und wenn, es gibt ja auch immer Ausreißer in solchen Statistiken. Wir haben natürlich jetzt im letzten Spiel gegen Texas gesehen. Da hat er im Grunde genommen, ja, wie viel? 2 Interceptions in den ersten 3, 4 Passversuchen? Irgendwie so?
Ich glaube sogar sogar 2 in den ersten 2 oder so.
Ja, es war also gruselig. Also
abstrus, ja.
Insgesamt, so wie beide Teams gespielt haben, wenn man diese ganzen Interceptions, oder nicht die ganzen, aber wenn man nur 1, 2 Interceptions von Jameis Winston rausrechnen würde, würden sie so ein Spiel gegen Houston gewinnen. Was natürlich auch nicht viel sagt über Houston, aber naja. Es ist wirklich.
Stimmt, er hatte sogar 3, in 3 aufeinanderfolgenden Spielen hat er jeweils den Opening Drive mit einer Interception beendet.
Ja.
Also, ist halt auch sehr spannend, wie geht's in Tampa Bay weiter nächstes Jahr, ne? Verlängerst du mit ihm, also er ist ja Free Agent, gibst du ihm einen Transitioning Tag, was halt nicht ganz so teuer ist und sagst, okay, vielleicht verhandelt jemand anders einen Vertrag mit ihm aus und wir können uns dann entscheiden, ob wir es wollen oder nicht. Tampa Bay ist jetzt auch schwierig, ne?
Er hat ja, wie gesagt, muss ich natürlich ehrlich auch zugeben, nicht wirklich viele Spieler von Tampa Bay in der Saison live gesehen. Und zumindest, ich sehe es immer live, wenn es im Grunde um entweder ein wichtiges Spiel ist oder wenn es quasi eins der Night Games ist, weil ich mir die immer entweder, kleiner Hint, Game Pass, entweder nachanschaue, sozusagen on demand oder eben auch live. Meistens aber on demand, aber ich schaue sie mir immer an. Und das heißt, all diese Spiele, wie zum Beispiel Thursday Night, das war damals gegen die Panthers, oder damals habe ich gegen die Giants das Spiel gesehen, weil es eben ein interessantes Spiel war, das erste Spiel von Daniel Jones, oder eben auch jetzt das letzte gegen die Texans oder das London-Spiel, eben alle die Spiele, wo man sich sagt, so, ja, okay, dann gucke ich mir das mal an. Und in all den Spielen, klar, habe ich diese Stretch jetzt der letzten Wochen verpasst, in denen er wirklich sehr gut gespielt hat. Aber in all den Spielen war es wirklich so, okay, Jameis Winston, wenn du nur 2 Interceptions weniger geworfen hättest, hätte Tampa wirklich die Chance haben können, das Spiel zu gewinnen. Ich meine, sie haben das beste Receiving-Duo in der Liga in Mike Evans und Goodwin. Eine okay Line, ein gutes Laufspiel, eine sehr, sehr gute aggressive Defense. Und Jameis ist da wirklich, du hast es angesprochen, wie viel? 28 Interceptions mittlerweile?
Mhm. Ja.
Das ist halt einfach. Kannst nicht gewinnen, wenn du 28 Turnover allein durch deinen Quarterback hast, plus die Fumbles,
ja,
noch dazu.
Es kommt halt auf die Interceptions an, ne? Es gibt ja Interceptions und es gibt Interceptions, ne?
Ja,
aber,
klar, aber
da hat natürlich Jameis bedient natürlich auch beide Fraktionen in dem Moment.
Ja, absolut.
Aber es ist halt wirklich spannend, denn so ein Ganzlinger, ne, wie es dann immer heißt, also dieser Quarterback-Typ als Ganzlinger, fearless, den Ball nach unten oder nach vorne treibt, sorgt natürlich auch dafür, dass die Wide Receiver so gut aussehen, wie sie aussehen, ne? Das darfst du natürlich auch nicht vergessen.
Klar.
Aber ja, es ist, die Entscheidung würde ich tatsächlich nicht gerne fällen müssen. Also ich wäre da jetzt nicht gerne im Front Office von Tampa Bay.
Jason,
denn das ist
Licht.
So eine. Ja, das ist so eine Entscheidung, die kann dir, glaube ich, ganz schnell den Job kosten.
Die Sache ist, offensichtlich hat er ja, ich weiß nicht warum, aber er hatte einen extrem großen Fürsprecher in Bruce Arians. Von daher hat er wahrscheinlich eine gute Chance, zurückzukommen, beziehungsweise zu bleiben mit meinetwegen einem Transition Tag. Es ist ja interessant, wie gesagt, wir haben ja die Saison Transition und Franchise Tag und alles in einem. Durch den auslaufenden CBA. Da werden einige interessante Sachen passieren, logischerweise auch in Tampa.
Jetzt habe ich die ersten Stimmen noch gehört, von wegen, dass Dallas sich überlegen sollte, ob sie Cooper überhaupt verlängern sollen. Das wäre natürlich auch eine, wäre natürlich die Krönung des Ganzen, wenn sie einen First-Round-Pick für Cooper abgeben und den nach 2 Jahren dann gehen lassen, weil sie dann denken so, doch so viel Geld wollen wir ihm doch nicht geben.
Ja, aber er war auch nicht auf dem Feld, komischerweise in ihrem vierten Versuch, den sie hatten, relativ wenig gespielt. Man hat gesagt, er war eben nicht fit. dann frage ich mich ja, okay.
Aber jetzt ist auch rausgesickert, dass er das ganze Spiel über nicht gut war und deswegen nicht auf dem in dem Fourth Down Play auf dem Feld stand.
Ja, stimmt. Dann bringe ich lieber Tavon Austin. Der hat dich das ganze Jahr über stark überzeugt. Deswegen bringe ich ihn in dem wichtigsten Play des Jahres im Grunde genommen, lasse ich ihn draußen. Das ist vielleicht so ein bisschen dieser Faktor, den du anfangs angesprochen hast. Die Philadelphia Eagles, die natürlich jetzt wieder ihr neues Mantra haben, nachdem es beim Super Bowl-Lauf das Underdog-Ding war mit den Masken, ist es jetzt im Grunde genommen Zach Ertz, der sich die Rippen gebrochen hat und dann eben zurückkommt und das Team antreibt und jetzt auch irgendeinen markigen Spruch ausgehauen hatte. Das wird jetzt das neue Mantra sein. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied. Das wäre dann ein Argument, dass man Jason Garrett zur Last legen könnte, dass er es eben nicht schafft, das Team dementsprechend einzustellen. Aber ich glaube, die Dimensionen sind sehr, sehr weitgehender, als dass man alles nur auf Jason, the Clapper, Garrett schieben könnte. Wir werden sehen, was da passiert. Und vor allen Dingen, was in den Playoffs passiert.
Oh ja. Oh ja, eine Woche noch und dann geht's los.
Das war's auch schon von unserer Seite, Christian. Es sei denn, du hast noch einen Schmankerl, was du allen unterm Christbaum noch mitgeben möchtest.
Nö, nur das, was wir eben schon hatten. Egal, was ihr feiert oder ob ihr auch nicht feiert, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Genau, verbringt die Woche gut, habt Spaß bei dem letzten Regular-Season-Wochenende, wo sich die letzten Dinge entscheiden werden. Und kommt dann gut ins neue Jahr rein, aber da werden wir uns wahrscheinlich vorher nochmal hören.
Davon gehe ich auch aus und genau, ich schließe mich an, wünsche euch allen angenehme Tage, ein schönes letztes Wochenende, viel, viel Freude, Spaß und all das, was ihr braucht in den Tagen. Macht's gut, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao.